Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In unseren letzten Sendungen haben wir uns mit zwei großen Gestalten des Alten Testaments beschäftigt, nämlich mit König David und mit König Salomon. Und da haben wir einiges gehört vom Leben, aber auch vom Wirken dieser beiden großen Könige. Heute wollen wir uns nun die Frage stellen, ja, wie ist es denn dann nach dem König Salomon weitergegangen? Und da kam es nun zu einer recht turbulenten Entwicklung. Und bevor wir uns da den einzelnen Bibelstellen zuwenden, darf ich versuchen, Ihnen diese Situation etwas näher zu erläutern. Die verschiedenen Stämme des Volkes Israel waren nach dem Tod von König Salomon uneinig. Da gab es die Stämme im Norden des Landes, die sogenannten Nordstämme. Und dann gab es auch die Stämme im südlichen Teil des Landes, das waren die sogenannten Südstämme. Und da gab es manche Spannungen. Und jetzt nach dem Tod von König Salomon brachen diese Spannungen noch einmal ganz kräftig auf. Und ein Grund für diese Spannungen bestand auch darin, dass König Salomon in seiner Regierungszeit sehr hohe Steuern verlangt hat. Wir erinnern uns, dass er den prächtigen Tempel erbauen ließ, aber er brauchte auch sonst sehr viele Gelder für verschiedene Projekte, für Kriegszüge und ähnliches mehr. Und nun wollten die verschiedenen Stämme, dass der Nachfolger von König Salomon diese Steuern senken würde. Und da haben sie sich an den Nachfolger, an seinen Sohn Rehabeam gewandt und ihn gebeten, die Steuern zu senken, weil sie diese hohen Steuern von Salomon als eine unerträgliche Last empfunden haben. Und da können wir nun einsteigen und erfahren, wie nun dieser junge Nachfolger von König Salomon, nämlich Rehabeam, versucht hat, auf diese Forderungen der verschiedenen Stämme aus dem Norden und aus dem Süden zu reagieren. Und dazu lesen wir nun im ersten Buch der Könige, im 12. Kapitel, einige Verse. Rehabeam, der Sohn von König Salomon, begab sich nach Sichem, denn dorthin war das ganze Volk Israel zusammengekommen, um ihn zum König zu machen. Sein Gegenspieler Jeroboam, der als Vertreter der Nordstämme gegen König Salomon aufgetreten war, hörte davon, während er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomon hatte fliehen müssen. Er kehrte jetzt aus Ägypten zurück. Wenn wir das ganz kurz kommentieren wollen, wir haben also auf der einen Seite Rehabeam, den Sohn von König Salomon, und dann haben wir Jeroboam. Und dieser Mann war der Vertreter der Nordstämme. Und der hatte sich schon zu Lebzeiten von König Salomon gegen den König gewandt, weil er bestimmte Forderungen stellen wollte und der König hatte ihn verbannt. Er hatte nach Ägypten fliehen müssen. Und jetzt, nach dem Tod von König Salomon, kehrt Jeroboam aus Ägypten zurück. Und nun hören wir, wie es mit dem Text weitergeht. Man sandte zu ihm, zu Jeroboam, und ließ ihn rufen. So kamen also Jeroboam und die ganze Versammlung Israels nach Sichem. Und sie sagten zu Rehabeam, dem Sohn von Salomon: Dein Vater hat uns ein hartes Joch auferlegt. Erleichtere du jetzt den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat. Dann sind wir bereit, dir zu dienen. Rehabeam antwortete ihnen: Geht weg und kommt nach 3 Tagen wieder zu mir. Als sich das Volk entfernt hatte, beriet sich König Rehabeam mit den älteren Männern, die zu Lebzeiten seines Vaters Salomo in dessen Dienst gestanden hatten. Er fragte sie: Welchen Rat gebt ihr mir? Was soll ich diesem Volk antworten? Die Ältesten sagten zu ihm: Wenn du dich heute zum Diener dieses Volkes machst, ihnen zu Willen bist, auf sie hörst und freundlich mit ihnen redest, dann werden sie immer deine Diener sein. Doch der junge König Rehabeam verwarf den Rat, den die Älteren ihm gegeben hatten, und beriet sich mit den jungen Leuten, die mit ihm groß geworden waren und jetzt in seinem Dienst standen. Der König fragte sie: Welchen Rat gebt ihr mir? Was sollen wir diesem Volk antworten, das zu mir sagt: Erleichtere das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat? Die jungen Leute, die mit ihm groß geworden waren, sagten zu ihm: So sollst du diesem Volk antworten, das zu dir sagt: Dein Vater hat uns ein schweres Joch auferlegt, erleichtere es uns. So sollst du zu ihnen sagen: Mein kleiner Finger ist stärker als die Lenden meines Vaters. Hat mein Vater euch ein schweres Joch aufgebürdet, so werde ich es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. Da müssen wir wissen, was hier mit dem Wort Skorpion gemeint ist. Es handelt sich dabei um eine Geißel, in deren Schnüren eingeflochtene Stacheln waren. Also, der Vater Salomon hat nur die Peitschen verwendet. Der Sohn verwendet jetzt eine Geißel mit eingeflochtenen Stacheln. Und eine solche Geißel hat man einen Skorpion genannt. Und jetzt verstehen wir auch das Wort. Mein Vater, sagt der König, sagen die jungen Leute, hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. Also die jungen Leute geben dem König den Rat, er soll das Joch noch schwerer machen. Und er soll nicht nur Peitschen verwenden, um das Volk zu züchtigen, sondern Skorpionen. Am 3. Tag kam Jeroboam und das ganze Volk zu König Rehabeam. Denn der König hatte ihnen gesagt: Kommt am 3. Tag wieder zu mir. Der König gab nun dem Volk eine harte Antwort. Er verwarf den Rat, den die Älteren ihm gegeben hatten, und antwortete ihnen nach dem Rat der jungen Leute: Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht. Ich werde es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. Der König hörte also nicht auf das Volk, denn der Herr hatte es so bestimmt, um das Wort wahr zu machen, das durch den Propheten Ahia von Skilo zu Jeroboam, dem Sohn Nebats, gesprochen hatte. Als die Israeliten sahen, dass der König nicht auf sie hörte, gaben sie zur Antwort: Welchen Anteil haben wir an dem Königshaus von David? Wir haben keinen Erbbesitz beim Sohn Isais. Auf in deine Zelte, Volk Israel. Nun kümmere dich um dein Haus, David. So begab sich das Volk Israel zu seinen Zelten. Nur über die Israeliten, die in den Städten Judas wohnten, blieb Rehabeam König. Und als er den Thronaufseher Adoniraman hinschickte, steinigte ihn ganz Israel zu Tode. Dem König Rehabeam gelang es, den Wagen zu besteigen und nach Jerusalem zu entkommen. So fiel das Volk Israel vom Haus David ab und ist abtrünnig bis zum heutigen Tag. Also hier merken wir, dass das Volk diese Androhung des jungen Königs abgelehnt hat. Und die meisten Stämme haben sich nun vom Königshaus David getrennt. Und sie haben gesagt, wir haben nichts mehr mit dem Königshaus von David zu tun. Und der König musste sogar fliehen, sonst wäre ihm etwas Schlimmes passiert. Nun hören wir, wie es dann weitergeht. Als die Israeliten erfuhren, dass Jeroboam zurückgekehrt war, ließen sie ihn zur Versammlung rufen und machten ihn zum König über ganz Israel. Nur der Stamm Juda hielt noch zum Haus David. Rehabeam kam nach Jerusalem und versammelte den ganzen Stamm von Juda und auch den Stamm von Benjamin, 180.000 auserlesene Krieger, um gegen das Haus Israel zu kämpfen und das Königtum für Rehabeam, den Sohn Salomos, zurückzugewinnen. Also der Jeroboam, der Gegenspieler des jungen Königs, wird zum König ausgerufen von allen Stämmen außer vom Stamm Juda und vom Stamm Benjamin. Nun versucht aber der Sohn von Salomon, Rehabeam, einen Krieg anzuzetteln gegen die Stämme, die von ihm abgefallen waren. Und da holt er nun die Krieger der beiden übrig gebliebenen Stämme von Juda und Benjamin, um einen Kampf gegen Jeroboam anzuzetteln. Doch, so fährt die Heilige Schrift fort, das Wort Gottes erging an Schemaja, den Mann Gottes. Sag zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zum ganzen Haus Juda und Benjamin und zum übrigen Volk, so spricht der Herr. Zieht nicht in den Krieg gegen eure Brüder, die Israeliten. Jeder kehre in sein Haus zurück, denn ich habe es so verfügt. Sie hörten auf das Wort des Herrn und kehrten heim, wie der Herr befohlen hatte. Das ist eine unheimliche Stelle. Vor dem Krieg zwischen den israelitischen Stämmen tritt ein Prophet auf, Schemaja, und sagt im Auftrag Gottes dem König, dem Sohn Salomos, dass er keinen Krieg führen soll gegen die Brüder des israelitischen Volkes. Er fordert sie auf, nach Hause zurückzukehren. Und auf diese Art und Weise wird also ein Bürgerkrieg, ein Krieg zwischen den verschiedenen israelitischen Stämmen verhindert. Jeroboam aber, der jetzt den nördlichen Teil des Landes regierte, dachte bei sich, das Königtum könnte wieder an das Haus David zurückfallen. Wenn die nördlichen Stämme nach Jerusalem hinaufgehen, um im Haus des Herrn ein Opfer darzubringen, wird sich sein Herz wieder seinem Herrn, dem König Rehabeam von Juda, zuwenden. Der König des Nordreiches hat also Angst, dass wenn die Israeliten hinaufziehen nach Jerusalem, um dort im Tempel zu beten und Opfer darzubringen, dann werden sie wahrscheinlich wieder dem König des Südreiches sich zuwenden. Und der König hat dann Angst, dass sie ihn töten würden. Und so überlegt er jetzt, was er tun kann. Und da hören wir wieder, wie es weitergeht. So ging er mit sich zu Rate, ließ zwei goldene Kälber anfertigen und sagte zum Volk: Ihr seid schon zu viel nach Jerusalem hinaufgezogen. Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat. Er stellte das eine Kalb in Bethel, ganz im Süden des Reiches Israel, auf. Das andere brachte er nach Dan, ganz im Norden des Reiches Israel. Dies wurde Anlass zur Sünde. Das Volk zog sogar bis nach Dan, wo das eine Kalb. Der König errichtete auch Kulthöhen und setzte Priester ein, die aus allen Teilen des Volkes stammten und nicht zu den Söhnen Levis gehörten. Soweit der Text. Wir können hier Folgendes erfahren. König Jeroboam, der den nördlichen Teil des ehemaligen Reiches von Salomon regiert hat, der hat nun Folgendes unternommen. Er hat eigene Kultstätten errichten lassen, damit die israelitischen Stämme nicht mehr nach Jerusalem pilgern zum Tempel. Und da hat er nun an zwei Orten, in Bethel und in Dan, zwei goldene Kälber aufstellen lassen. Das waren religiöse Symbole. Und so wollte er die verschiedenen Stämme von Israel dazu veranlassen, zu diesen neuen Kultstätten zu pilgern, nach Bethel, um dort dieses goldene Kalb anzubeten, und auch nach Dan, ganz im Norden des Reiches, um auch dort ein goldenes Kalb anzubeten. Und auf diese Art und Weise hat er jetzt Kultstätten errichtet, in denen ein Glaube praktiziert wurde, der nicht mehr mit dem ursprünglichen Glauben zu vereinbaren war. Und auf diese Weise kam es also nicht nur zu einer politischen Trennung, sondern auch zu einer religiösen Trennung. Die einen gingen im Süden nach Jerusalem, in den Tempel von Salomon, um dort zu beten und zu opfern. Und die anderen begaben sich an diese zwei neuen Kultstätten in Bethel und in Dan, um dort ihre Opfer bei diesen goldenen Kälbern darzubringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sehen wir also, wie das Wort Gottes an Salomon in Erfüllung gegangen ist. Wir erinnern uns, Salomon hat in seiner späten Regierungszeit sich immer mehr vom Glauben des israelitischen Volkes entfernt. Er hat ein Leben geführt, das nicht mehr dem Gesetz des Moses entsprach. Er hat sich auch den verschiedenen Göttern seiner heidnischen Frauen zugewandt. Und da hat Gott zu ihm gesagt, dass er aufgrund seines Unglaubens und seiner Untreue gegenüber dem Glauben von Moses damit rechnen müsste, dass sein Nachfolger das Reich verlieren würde. Und das ist nun eingetreten. Die Untreue und der Unglaube von Salomon wurden in der nächsten Generation bestraft. Sein Sohn Rehabeam hat fast das ganze Reich seines Vaters verloren. Von den 12 Stämmen blieben nur noch 2 Stämme treu. Das war der Stamm Juda und der Stamm Benjamin. Und es kam dann auch zu einer religiösen Trennung, weil nämlich der König des Nordreiches, Jeroboam, eigene Kultstätten errichtet hat, um auf diese Weise die Stämme im Norden vom Glauben der südlichen Stämme zu trennen. Und so war dieses Wort Gottes an Salomon wahr geworden. Das Haus Israel verlor die Herrschaft über die israelitischen Stämme. Es blieben nur noch zwei Stämme, der Stamm Juda und der Stamm Benjamin, dem Königshaus von David treu. Die anderen Stämme fielen ab. Und es kam auch zu einer religiösen Entfremdung. Zwei Stämme blieben dem ursprünglichen Glauben treu. Die anderen Stämme bildeten nun zu heidnischen Kultstätten. Es gab aber auch immer wieder Israeliten, die im Norden lebten und trotzdem am Glauben festhielten und auch nach Jerusalem gepilgert sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie es nach dem Tod von Salomon zu einer Trennung innerhalb des israelitischen Volkes gekommen ist. Es kam zu einer Trennung der nördlichen Stämme von den südlichen Stämmen. Es kam damit zur Entstehung von zwei Reichen. Es kam zur Entstehung des sogenannten Nordreiches Israel und zur Entstehung des Südreiches Juda. Wir haben aber auch gehört, dass es zu einer religiösen Spaltung gekommen ist. Der König des Nordreiches hatte eigene Kultstätten errichtet, um auf diese Art und Weise die nördlichen Stämme auch in religiöser Hinsicht von den südlichen Stämmen zu trennen. Nun wollen wir hören, wie es mit diesen zwei kleinen Reichen weitergegangen ist. Und da hören wir nun eine bekannte Geschichte, die sich im Nordreich abgespielt hat. Und da hören wir, wie ein König, der Ahab geheißen hat, immer mehr vom Glauben abgefallen ist. Und da tritt nun eine gewaltige Gestalt in Erscheinung. Gott schickt den Propheten Elia, um den König daran zu erinnern, was eigentlich seine Pflicht sei. Also wir haben es jetzt mit einem König aus dem Nordreich zu tun. Dieser König hat den Namen Achab und der ist dem Herrn untreu. Und da schickt nun Gott einen der gewaltigsten Propheten des Alten Testamentes, nämlich Elia, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass das Verhalten des Königs dem Herrn missfällt. Und da lesen wir nun im ersten Buch der Könige im 16. Kapitel. Achab der Sohn Omris wurde König des Nordreiches von Israel. Er regierte in Samaria 22 Jahre lang und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle seine Vorgänger. Er nahm Isabel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier zur Frau, ging hin, diente dem Gott Baal und betete ihn an. Im Baalstempel, den er in Samaria errichten ließ, baute er einen Altar für den Gott Baal. Auch stellte er einen Kultpfahl auf und tat noch vieles andere, womit er den Herrn, den Gott Israels, mehr erzürnte als alle Könige Israels vor ihm. Und nun hören wir, wie Elia dem König entgegentritt. Dazu lesen wir jetzt weiter im ersten Buch der Könige im 17. Kapitel, Vers 1. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sprach zu König Achab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, in diesen Jahren sollen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf mein Wort hin. Als er kündigte dem König an, dass es für eine lange Zeit weder Tau noch Regen geben wird. Danach erging das Wort des Herrn an Elia: Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kerit östlich des Jordan. Gott gibt also dem Propheten den Befehl, dass er nach dieser Drohung an den König Achab aus dem Land verschwinden soll. Er ist nämlich in Gefahr. Und deswegen sagt jetzt Gott zu ihm, er soll sich auf die andere Seite des Jordans begeben und sich dort an einem entfernten Bach, der den Namen Kerit trägt, dort soll er sich versteckt halten. Dann sagt Gott weiter: Aus dem Bach sollst du trinken, und den Raben habe ich befohlen, dass sie dich dort ernähren. Elia ging weg und tat, was der Herr befohlen hatte. Er begab sich zum Bach Kerit östlich des Jordan und ließ sich dort nieder. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und ebenso Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach, denn es fiel kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an den Propheten Elia: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon im Libanon gehört, und bleib dort. Gott sagt also zum Propheten, er soll jetzt diese Gegend östlich vom Jordan verlassen und soll sich nach Norden hinaufbegeben, bis in den Libanon hinein, und dort soll er sich in die Stadt Sarepta begeben. Dieses Land liegt also auch wieder außerhalb des Nordreiches, und dort wird sich dann der Prophet Elia verstecken können. Und dann hören wir, was Gott weiter zu Elia sagt: Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und ging nach Sarepta. Als er an der Stadt durchkam, traf er dort eine Witwe, die Holz sammelte. Der Prophet bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch einen Bissen Brot mit. Doch die Witwe sagte: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich sammle hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten, das wollen wir noch essen und dann sterben. Der Prophet Elia entgegnete ihr, fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug wird nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Die Witwe ging und tat, was Elia ihr gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Sohn viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia ihr versprochen hatte. Wir hören also, wie der Prophet jetzt hier sich nach Sarepta begibt und wie er dort einer Witwe begegnet. Er bittet sie um Wasser und auch um etwas Brot. Und die Witwe sagt, dass sie selber keine Vorräte mehr hat. Und da sagt der Prophet, sie soll keine Sorge haben. Der Mehltopf wird nicht leer werden und auch der Ölkrug wird nicht versiegen. Gott selbst wird für diese wohltätige Witwe und ihren Sohn sorgen, wenn sie bereit ist, dem Propheten zu helfen. Und da merken wir wieder, wie Gott eingreift, wie er diesem Propheten hilft. Es ist immer schwer, ein Prophet zu sein, der das Wort Gottes zu verkünden hat. Und Elias erlebt ein schweres Schicksal. Er muss einem König entgegentreten und ihm die Botschaft Gottes übermitteln. Und der Prophet weiß ganz genau, dass dieser König die Macht hat, ihn zu verfolgen und ihn töten zu lassen. Und Gott fordert den Propheten auf, das Land zu verlassen. Zuerst begibt er sich in das Gebiet östlich des Jordans. Doch dann fällt dort kein Regen. Der Prophet wird dann in den Norden hinaufgeschickt, bis nach in den Libanon. Und kommt dort in die kleine Stadt von Sarepta. Und dort wird er dann mit Hilfe einer Witwe überleben können. Er versteckt sich in einem Haus, wo ihn niemand vermutet. Und dort wartet er, bis Gott ihn dann ruft, wieder vor den König zu treten. Und nun hören wir die Fortsetzung dieser Geschichte und dazu schlagen wir das erste Buch der Könige auf und lesen im Kapitel 18 weiter. Kapitel 18, Vers 1. Nach langer Zeit, es war bereits im dritten Jahr, erging das Wort des Herrn an den Propheten Elia. Geh und zeige dich dem König Achab. Ich will Regen auf die Erde senden. Da ging der Prophet Elia hin, um sich König Achab zu zeigen. Achab ging Elia entgegen. Sobald er ihn sah, rief er aus, bist du es, du Verderber Israels? Elia entgegnete, nicht ich habe Israels ins Verderben gestürzt, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn übertreten habt und dem Gott Baal nachgelaufen seid. Doch jetzt schick deine Boten aus und versammle mir ganz Israel auf dem Berg Karmel, auch die 400 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. Also, der Prophet sagt zum König, er soll alle verschiedenen Priester und Propheten des Gottes Baals zusammenrufen und auch die 400 Propheten von der Göttin Aschera, die auch in diesem Land verehrt wurde. Der König Achab schickte nun in ganz Israel umher und ließ die Propheten des Gottes Baal auf dem Berg Karmel, einem Bergrücken in Samaria, zusammenkommen. Die kommen also auf dem berühmten Berg Karmel zusammen. Und der Prophet Elia trat vor das ganze Volk und rief: Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem Gott. Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Da sagte der Prophet Elia zum Volk: Ich allein bin als Prophet des Herrn übrig geblieben. Die Propheten des Baal aber sind 450. Man gebe uns zwei Stiere. Sie sollten sich einen auswählen, ihn zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer anzünden. Den anderen Stier werde ich zubereiten, auf das Holz legen und kein Feuer anzünden. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk: Der Vorschlag ist gut. Es kommt also jetzt zu einem sogenannten Gottesurteil. Der Prophet wendet sich an diese verschiedenen Baalspriester und sagt: Jeder von uns soll ein Opfer vorbereiten. Ihr bekommt einen Stier und ich bekomme einen Stier. Dann legen wir jeweils den geschlachteten Tier auf einen Holzstapel. Ihr legt euren Stier auf einen Holzstapel und ich lege meinen Stier auf einen Holzstapel. Und dann soll jeder seinen Gott anrufen. Und dann wollen wir sehen, welcher Gott vom Himmel aus Feuer herabschickt, damit dieses Opfer dargebracht werden kann. Und der Gott, der dann Feuer herunterschickt, das ist der echte, wahre Gott. Nun sagte Elia zu dem Propheten des Baal: Wählt ihr zuerst den einen Stier aus und bereitet ihn zu, denn ihr seid die Mehrheit. Ruft den Namen eures Gottes an, entzündet aber kein Feuer. Sie nahmen den Stier, den er ihnen überließ, und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und schrien: Baal, erhöre uns! Doch es kam kein Laut und niemand gab Antwort. Sie tanzten hüpfend um den Altar, den sie gebaut hatten. Um die Mittagszeit verspottete sie der Prophet Elia und sagte: Ruft lauter, er ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf. Sie schrien nun mit lauter Stimme. Nach ihrem Brauch ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen wund, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei. Und das dauerte bis zu der Zeit, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, also bis am späten Nachmittag. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. Nun forderte der Prophet Elias das ganze Volk auf: Tretet her zu mir! Sie kamen und Elias baute den zerstörten Altar Jahwes wieder auf. Er nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesagt hatte: Israel soll dein Name sein. Er fügte die Steine zu einem Altar für den Namen des Herrn, zog rings um den Altar einen Graben und grenzte eine bestimmte Fläche ab. Dann schichtete er das Holz auf, zerteilte den Stier und legte ihn auf das Holz. Nun befahl er: Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und das Holz. Das hat er also gemacht, er hat also das Brandopfer vorbereitet. Und dann lässt er noch viel Wasser darüber schütten, damit niemand sagen kann, das Ganze hat sich von allein entzündet. Also, wir haben hier einen Stier, der wird auf einen Holzstoß gelegt und dann wird noch viel Wasser darüber geschüttet. Hierauf gebot er, tut es noch einmal. Und sie wiederholten es. Dann sagte er, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar. Auch den Graben füllte er mit Wasser. Zu der Zeit nun, da man das Speiseopfer dazu bringen pflegt, trat der Prophet Elia an den Altar und rief, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Da kam das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Elia aber befahl ihnen, ergreift die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Man ergriff sie und Elia ließ sie zum Bach Kishon hinabführen und dort töten. Dann sagte Elia zu König Achab, geh hinauf, iss und trink, denn ich höre das Rauschen des Regens. Während König Achab wegging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia zur Höhe des Berges Karmel empor, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Dann befahl er seinem Diener, geh hinauf und schau auf das Meer hinaus. Dieser ging hinauf, schaute hinaus und meldete, es ist nichts zu sehen. Elia befahl, geh noch einmal hinauf. So geschah es 7 Mal. Beim 7. Mal meldete der Diener, eine Wolke, klein wie eine Menschenhand, steigt aus dem Meer herauf. Darauf sagte Elia, geh hinauf und sag zu König Achab, spanne an und fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Es dauerte nicht lange, da verfinsterte sich der Himmel durch Sturm und Wolken und es fiel ein starker Regen. König Achab bestieg den Wagen und fuhr nach Israel. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese bekannte Geschichte zeigt uns, wie dieses Gottesurteil letztlich ganz klar und deutlich machen sollte, dass Jahwe der wahre Gott ist. Jahwe lässt Feuer auf das Brandopfer des Propheten Elia fallen und zeigt damit, dass er der wahre Gott ist. Und kurze Zeit darauf kommt es dann auch zum lang ersehnten Regen. Und es ist interessant, wie uns das geschildert wird. Da wird nämlich festgestellt, dass sich eine kleine Wolke zeigt. Und die Experten der Meteorologie, die wissen, dass oft eine kleine Wolke ein nahes Gewitter anzeigt. Erfahrene Seeleute wissen, dass oft eine kleine Wolke in einer bestimmten Form ankündigt, dass in absehbarer Zeit ein kräftiger Regenguss erfolgen wird. Und genau das ist hier dann eingetreten. Es kam nach einer langen Zeit der Dürre zu einem kräftigen Regenguss. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird uns in der Sprache des Alten Testaments etwas vermittelt, dass Gott auch die Kräfte der Natur dazu verwenden kann, um den Menschen bewusst zu machen, dass er der Herr ist. Und dieses Gottesurteil, das weist also nach, dass Jahwe der wahre Gott ist und nicht Baal. Und es ist gleichzeitig auch eine Bestätigung für den Propheten Elia, dass er von Gott gesandt worden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun gehört, wie es auf dem Berg Karmel zu einem sogenannten Gottesurteil gekommen ist. Der Prophet Elia trat den Propheten des Gottes Baal gegenüber und er forderte sie heraus, indem er sagte, dass sie und er ein Opfer darbringen sollten. Und dass man dann den jeweiligen Gott anrufen sollte, er möge Feuer vom Himmel senden, um auf diese Weise nachzuweisen, dass er der wahre Gott sei. Die Baalspriester richteten ein Opfer her, legten einen Stier bereit und dann riefen sie zu ihrem Gott Baal. Doch der Gott Baal schickte kein Feuer. Darauf bereitete Elia ein Brandopfer da und rief Gott an und plötzlich fiel das Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer. Und einige Zeit später war es dann zu einem kräftigen Regenguss gekommen und die lange Zeit der Dürre war zu Ende gegangen. Wie hat sich nun diese Geschichte dann weiterentwickelt? Im Alten Testament lesen wir, dass König Achab sich nach Hause begeben hatte und dort kam er zur Begegnung mit seiner Frau Isabel. Diese Frau stammte aus einem anderen Volk und verehrte heidnische Götter. Und diese Frau Isabel hatte einen gewaltigen Zorn auf Elia und wollte den Propheten vernichten. Und da wollen wir nun lesen, was uns das Alte Testament dazu berichtet. Und dazu schlagen wir im ersten Buch der Könige das 19. Kapitel auf. Kapitel 19, Vers 1 und folgende. König Achab erzählte seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollten mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von diesen Propheten gleich mache. Also sie schickt ihm einen Boten und lässt ihm sagen, ich werde dich umbringen, so wie du die Propheten des Baal umgebracht hast. Der Prophet Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging doch eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Also der Prophet wird auf übernatürliche Weise versorgt und wandert dann weit in den Süden. Er wandert hinein in die Halbinsel Sinai und kommt bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Durch das Wort des Herrn erging an ihn, was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elias es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Durch diese verschiedenen Vorkommnisse wollte Gott dem Propheten Elias etwas begreiflich machen. Der Prophet Elias hatte mit großer Leidenschaft für Jahwe gekämpft. Dabei hatte er sich hinreißen lassen, 450 Baalspriester zu töten. Doch Jahwe gab ihm zu verstehen, dass er nicht mit solcher Heftigkeit für seine Sache kämpfen sollte. Er ließ ihn begreifen, dass sich das Wesen Gottes nicht im Sturm, im Erdbeben und im Feuer, sondern im sanften Säuseln des Windes zeigt. Und da hat nun der Prophet Elia verstanden, dass er falsch gehandelt hatte, indem er diese Baalspriester alle töten ließ. Der Prophet kämpfte für seinen Gott. Durch diese Tötung der Baalspriester, das war nicht im Plan Gottes. Und dann hören wir, wie es noch weitergeht. Da vernahm Elia eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elia? Er antwortete: Mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete ihm: Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen? Salbe Hazael zum König über Aram. Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König von Israel salben. Und Elisha, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. Ich werde in Israel 7000 Mann übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Hier setzt nun Gott einen neuen Anfang. Er schickt den Propheten wieder zurück. Er muss den weiten Weg vom Berg Horeb wieder in das Land Israel zurücklegen. Und dann soll er einen neuen König salben. Und dann wird es auch einen Nachfolger für den Propheten geben. Und schließlich verspricht dann Jahwe, dass er in Israel noch verschiedene 1000 Männer hat, die Gott die Treue gehalten haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird uns bewusst, wie sehr das Volk Israel immer wieder um seinen Glauben kämpfen musste. Und wir erleben gerade in dieser schwierigen Zeit, dass der Kampf um den Glauben nicht nur gegen die anderen Völker gerichtet war, sondern dass es auch innerhalb des Volkes Israel immer wieder zu Kämpfen kam. Zu politischen Kämpfen, aber auch zu religiösen Kämpfen. Und dann erleben wir hier, wie Gott in einer so dramatischen Zeit eine große prophetische Gestalt schickt, nämlich Elia. Die Propheten treten von da an immer wieder auf als die geistlichen Führer des Volkes Israel. Und es ist bemerkenswert, dass wir nach der Zeit von König David und Salomon kaum den Namen von einem König kennen, aber dass uns diese großen prophetischen Gestalten, deren Reihe mit Elia eingeleitet wird, dass wir die kennen. Gott schickt in Notzeiten prophetische Gestalten, die im Auftrag Gottes handeln und die auch den Königen und Machthabern immer wieder den Willen Gottes verkünden. Liebe Freunde, wir können aus dieser dramatischen Zeit des Volkes Israel auch für unsere heutige Zeit einiges lernen. Es gibt immer wieder Kämpfe um den Glauben. Kämpfe nach außen und Kämpfe nach innen. Und da kommt es nun immer wieder darauf an, dass sich der Einzelne fragt, ob er Gott treu bleibt, ob er wirklich ein Leben führt, das dem Willen Gottes entspricht, dass er nicht irgendwelchen anderen Göttern nachläuft, dass er nicht irgendwelche Götzen hat, denen er nachfolgt, sondern dass er Gott treu bleibt. Das ist die Botschaft dieser Stellen aus dem Alten Testament für die heutige Zeit. Es braucht in manchen schwierigen Zeiten, das Bewusstsein, dass man Gott unbedingt die Treue halten muss und dass man sein Knie nicht vor Baal beugen darf. Wir dürfen unser Knie nie vor anderen Göttern beugen. Wir müssen unserem Gott die Treue halten. Das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Für heute möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.